Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der 37. Ausgabe unseres Podcasts widmen wir uns heute dem Thema kardiovaskuläre Erkrankungen in der Schwangerschaft. Und dabei geht es nicht um angeborene Herzfehler für die Kinder, sondern es geht um kardiovaskuläre Erkrankungen der Mutter, die entweder in der Schwangerschaft schon bestehen oder vielleicht im Laufe der Schwangerschaft sich manifestieren. Und da werden wir einen kleinen Bogen spannen, vielleicht von Kinderwunsch zu Risiko während der Schwangerschaft und eben schwangerschaftsauch bedingte Erkrankungen. Und ich habe natürlich für dieses Thema wie immer eine ausgewiesene Expertin hier eingeladen und mein Gast ist heute Privatdozentin Dr. Insa Emmerich. Sie ist Nephrologin und arbeitet als Oberärztin an der Inneren Medizin 3, Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes und leitet dort auch die kardiovaskuläre Kinderwunsch- und Schwangerenambulanz. Ja, Insa, schön, dass du da bist.
Ja, lieber David, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Herzlichen Dank.
Ja, wir müssen vielleicht anfangen mit dem Einstieg in dieses auch, glaube ich, in der Kardiologie sehr speziellen Thema. Du forschst jetzt an so einer Schnittstelle Nephrologie, Kardiologie, Lipidologie. Wie bist du in dieses Thema kardiovaskuläre Erkrankungen in der Schwangerschaft gerutscht? Meistens rutscht man ja rein.
Ja, tatsächlich kann ich das nur bestätigen. Bei mir war das auch einfach so, die Stelle war neu zu besetzen. Und dann hat man jemand gesucht, der sich gerne drum kümmern würde. Und zu dem Zeitpunkt bin ich selbst schwanger gewesen. Und dann war das so eine gute Idee, dass die Schwangere sich auch um die Schwangeren kümmert. Und so habe ich das übernommen und bin dann letztendlich auch hängen geblieben.
Ja, manchmal sind es solche Zufälle, die einen in neue Bereiche bringen. War das denn hilfreich? Würdest du das im Nachhinein sagen?
Ja, tatsächlich muss ich leider sagen, war es in dem Moment selbst nicht hilfreich, denn wie geht man als Schwangere mit jemandem um, der sein Baby gerade verloren hat? Also das fand ich schon sehr, also es ging mir emotional sehr nahe. Das ist ein Thema, das mir bis heute immer wieder emotional sehr nahe geht, wenn es zu Totgeburten oder Kindesverlusten letztendlich kommt. Das fand ich in dem Moment tatsächlich nicht sehr gut, aber man kann emotional die schwangeren Frauen doch sehr gut begleiten. Und manchmal versteht man so gewisse Sachen vielleicht auch mehr. Also ich muss sagen, ich bin doch sehr froh, dass ich selbst schon mal schwanger gewesen bin, um manche emotionale Dinge auch besser nachvollziehen zu können. Ja, aber tatsächlich in dem Moment selbst war es eher weniger gut. Da habe ich mich selbst auch sehr unwohl gefühlt, dann in dem Moment schwanger zu sein. Und wenn ich dann als Ärztin jemanden betreut habe, der gerade sein Baby verloren hat, das war wirklich unschön.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und das zeigt auch gleich das Spektrum, um das es geht, wenn wir über diese Erkrankungen gleich sprechen werden, dass es auch schwere Verläufe dann tatsächlich gibt, sowohl für die Mutter als auch vielleicht für das Kind. Jetzt müssen wir vielleicht einmal beginnen, wie häufig ist das denn überhaupt, wenn du jetzt sagst, du betreust Schwangere mit kardiovaskulären Erkrankungen? Gibt es da irgendwelche Häufigkeiten, die man wissen sollte?
Tatsächlich ist es so, ich glaube, wir müssen ganz an der Basis nochmal anfangen, wenn wir zunächst über die Mortalität von Schwangeren sprechen. Es gab unlängst eine sehr interessante Analyse aus dem Bundesstaat oder Stadtstaat Berlin. Die sind hingegangen und haben mal geschaut, wie häufig auf einem Todesschein tatsächlich angekreuzt worden ist, ob jemand schwanger war und zu Tode gekommen ist. Und dabei hat man gesehen, dass die Dunkelziffer von Schwangere, die versterben, viel, viel höher ist, wie das, was wir eigentlich wissen oder von dem wir ausgehen. Also wir haben da auf der einen Seite, müssen wir uns der Tatsache bewusst werden, dass Frauen, schwangere Frauen auch versterben können und dass wir das nicht ignorieren dürfen oder vielleicht nicht dran denken. Jetzt im Alltag ist das aber Gott sei Dank sehr, sehr, sehr selten. Aber zum Beispiel auch ein Schwangerschaftsdiabetes, eine schwangerschaftsbedingte Hypertonie, eine Präeklampsie ist doch häufiger, als wir uns das vorstellen können. Und auch um diese Frauen müssen wir uns kümmern. Und für diese Frauen brauchen wir auch ein Konzept. Und da muss man leider sagen, haben wir flächendeckend noch sehr, sehr viel Nachholungsbedarf. Ich muss selbst sagen, letztendlich landen ja nur in Anführungszeichen diejenigen Schwangeren bei mir, die wirklich große Probleme haben. Sei es angeborene Herzfehler, sei es einen stattgehabten Herzinfarkt, also wirklich schon oder ein Schlaganfall, also eine stattgehabte kardiovaskuläre Erkrankung und die ich dann weiter behandle und weiter betreue oder während der Schwangerschaft betreue. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Frauen, die während ihrer Schwangerschaft, wie gesagt, eine Präeklampsie zum Beispiel haben, eine schwangerschaftsbedingte Hypertonie, die aber nie in einer schwangeren Spezialambulanz landen und dann langfristig tatsächlich leider verloren gehen. Also ich denke schon, das ist ein Thema, das nicht nur uns jetzt betrifft im Sinne von einer Spezialambulanz oder uns in der Kardiologie, sondern schon wirklich sehr relevant ist für verschiedene Fachdisziplinen und das auch sehr flächendeckend.
Und insgesamt liest man, dass die Zahlen auch eher gestiegen sind, so in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Gibt es da besondere Gründe für? Ist das einfach nur, dass man jetzt endlich mal dran denkt und die auch diagnostiziert oder gibt es auch noch andere Faktoren?
Ja, tatsächlich spielt da natürlich das Alter der Mutter eine Rolle. Letztendlich ist es so, wir werden immer älter, wenn wir eine Schwangerschaft ja eingehen oder wenn wir auch eine Wunschschwangerschaft haben. Wir haben immer mehr Frauen, die auch auf künstliche Schwangerschaftsbefruchtungen zurückgreifen. Auch hier sehen wir einen Anstieg der arteriellen Hypertonie zum Beispiel, je nach hormoneller Behandlung, ein erhöhtes thromboembolisches Risiko. Und wir hatten letztendlich auch einen Paradigmenwechsel, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wo man vielleicht früher noch gesagt hat, naja, sie haben einen angeborenen Herzfehler, sie sollten auf gar keinen Fall Kinder bekommen, sind wir ja jetzt eher dazu zu sagen, wir begleiten Schwangere auch, wenn sie angeborene Herzfehler haben oder Frauen, die angeborene Herzfehler haben, während der Schwangerschaft und unterstützen diese und schaffen Strukturen und sagen nicht von Beginn an, nein, sie dürfen auf gar keinen Fall ein Kind gebären. Und das finde ich, die ESC-Leitlinie 2025, die ja geupdatet wurde, hat das eigentlich sehr, sehr schön herausgearbeitet, dass man darauf hingehen soll, das auch im Team, in diesem sogenannten Schwangerschaftsherz-Team herauszuarbeiten und die Frauen wirklich schon von Kinderwunsch bis dann der postpartalen Periode zu begleiten und je nach Fragestellung auch einfach dann einem gewissen Experten zuzuführen, anstatt von vornherein zu sagen, nein, wir raten hier von einer Schwangerschaft ab.
Ja, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf diese Einschätzung und auch die Risikoeinschätzung. Können wir vielleicht einmal vorwegnehmen, weil das vielleicht auch gleich wichtig ist in der Einschätzung, wenn es um tatsächliche Erkrankungen während der Schwangerschaft geht, dann muss man ja erstmal auch voranstellen, dass jede Schwangerschaft an sich auch bei einer gesunden Frau mit einem gesunden Herzen hämodynamisch mit extremen Veränderungen auch einhergeht. Ich nehme an, das spielt auch eine Rolle und muss man auch berücksichtigen und wird sich dann auch auswirken, wenn das Ganze auf dann kranke Herzen trifft, diese Gesamtkonstellation schwangerer Organismus.
Genau, also wir haben diese hämodynamischen Veränderungen im Sinne von die Herzfrequenz steigt im Verlaufe der Schwangerschaft. Das kriegen wir ja auch ganz oft wiedergespiegelt, dass immer wieder Frauen auf einmal dann über Sinustachykardien sprechen, die vorher nicht da waren, auch bei einem gesunden Herzen. Das ist einfach so, dass die dann häufiger auftreten. Wir wissen, dass das Plasmavolumen und der kardiale Output einfach ansteigen. Und letztendlich der peripher vaskuläre Widerstand sinkt, theoretisch auch der diastolische und systolische Blutdruck. Das sind die physiologischen Veränderungen, die zunächst dann absinken und etwa so 6 Wochen postpartal sich das dann alles wieder in den Normbereich bei der gesunden Schwangerschaft einfinden sollte.
Das geht ja fast sehr schnell, wenn man sagt, das hat sich 9 Monate so angepasst und in 6 Wochen dann schon wieder zurückgebildet. Merkt das der Organismus auch?
Ja, also deshalb tatsächlich ist es so, dass man auch dieses Wochenbett sehr ernst nehmen sollte. Also ich glaube, ist da nicht umsonst dieser Zeitraum von den 6 Wochen auch festgelegt, dass man sich die Zeit nehmen sollte. Und es geht dann relativ schnell tatsächlich wieder zurück. Also es steigert sich langsam und geht dann relativ schnell wieder auf den Normalgrad zurück, aber man muss dem Körper auch dementsprechend einfach die Zeit lassen.
Gut, dann lass uns vielleicht über die verschiedenen Szenarien mal sprechen. Die Konstellationen können ja irgendwie 3 unterschiedliche Situationen vorsehen. Entweder die kardiovaskuläre Erkrankung ist vor der Schwangerschaft schon bekannt oder sie wird erst während der Schwangerschaft manifest oder sogar dadurch ausgelöst oder sie macht nach der Schwangerschaft irgendwelche Probleme. Was davon ist denn so das Häufigste oder Wichtigste, was man bedenken sollte?
Also auf der einen Seite ist es tatsächlich so, wir sollten die Schwangeren ernst nehmen. Also wenn sie über irgendwelche Symptome klagen, wenn wir merken, es gibt hier Blutdruckveränderungen, es kommt zu rezidivierenden Beinschwellungen oder auch das Leitsymptom der Dyspnoe, das sollten wir nicht abschieben im Sinne von, ja, jetzt haben sie zugenommen, das Baby drückt von unten, es kann dann zu Luftnot kommen. Also wir sollten einfach diese Symptome ernst nehmen, dass wir letztendlich Patientinnen betreuen mit angeborenen Herzfehlern oder stattgehabten Herzinfarkt oder Schlaganfall, kardiovaskulärem Ereignis. Das tritt zwar auf, ist aber natürlich nicht die Häufigkeit. Die häufigsten Erkrankungen, mit denen wir uns, glaube ich, alle beschäftigen müssen, sind die schwangerschaftsassoziierten Bluthochdruckerkrankungen, Bluthochdruckerkrankungen allgemein, also wenn die schon mit einem Bluthochdruck in die Schwangerschaft gehen, und auch die Präeklampsien. Und ich finde tatsächlich auch schon die Leitlinien des Bluthochdruckes hatten das ja sehr, sehr gut herausgearbeitet, dass auch diese Bluthochdruckerkrankungen, die Präeklampsie-Ereignisse, das Langzeitrisiko unserer Patientinnen mit beeinflussen und wir deshalb auch ein spezielles Auge auf die Nachsorge dieser Frauen halten sollen. Ja, also ich würde sagen, wir müssen Schwangere ernst nehmen und wir sollten immer wirklich auch diese Blutdruckmessung während der Schwangerschaft ernst nehmen und auch postpartum, das darf man nicht vergessen.
Worauf sollte man denn da dann achten? Also soweit ich weiß, wird der Blutdruck ja auch dann in der gynäkologischen Betreuung zwischendurch gemessen. Es kommt dann erhöhter Blutdruck raus. Was sollten wir dann machen?
Also auf der einen Seite müssen wir immer die Frau nochmal angucken. Hat die irgendwelche Risikofaktoren? Liegt da gewisse Risikofaktoren für eine Präeklampsie vor? Also kommt die schon mit Autoimmunerkrankungen, die bekannt sind, mit einer chronischen Nierenerkrankung, mit einem Diabetes? Kommt sie so in die Schwangerschaft oder ist sie vielleicht von ihrem ganzen Typus, also adipös, wenig Bewegung? Was liegt davor? Haben wir Risikofaktoren für die Präeklampsie? Dann immer auch, in welchem Bereich befindet sich der Blutdruck? Also sprechen wir jetzt von einem Blutdruck, der so über 140/90 ist? Oder sind das wirklich Werte von weit über 160 systolisch oder 110 diastolisch? Da muss ich da auch nochmal anders mit der Schwangeren umgehen. Also man hat sich jetzt dazu entschieden, wenn wir jetzt speziell über die Präeklampsie oder schwangerschaftsassoziierte Hypertonie sprechen, dass wir von einer Grenze von 140/90 ausgehen. Also Schwangere mit einem Blutdruck von 140/90 sind prinzipiell therapiebedürftig, haben diese Schwangere einen Blutdruck von über 160/110, dann sollten wir sie auch stationär aufnehmen und weiter abklären. Liegen dann noch zusätzliche Risikofaktoren vor, die eben genannten. Und ich sehe auch, die Patientinnen haben zum Beispiel eine neu aufgetretene Proteinurie, die so nicht bekannt war oder einen sonstigen Hinweis darauf, dass vielleicht die Plazenta nicht adäquat durchblutet ist, das Baby relativ klein ist, die Drücke der Plazentagefäße relativ hoch und dann muss ich an eine Präeklampsie denken, dann muss ich entsprechend auch laborchemisch weiter abklären, ob es da einen erhöhten löslichen FLT zu diesem Plazenta-Growth-Factor-Risiko, dass der Quotient einfach erhöht ist, und dann auch wirklich die Patienten engmaschig betreuen, AS 100 starten. Das kann ich theoretisch schon, wenn ich Risikofaktoren für die Präeklampsie vorliegen habe. Aber immer, ich glaube, das Wichtigste in unserem Alltag ist einfach dran zu denken.
Was wäre dann so die erste Maßnahme, wenn wir jetzt so eine Patientin mit einem 145er zu 90er Blutdruck dann gesehen haben?
Also wir haben natürlich in der Schwangerschaft leider nicht die Medikamente zur Verfügung, die wir im Normalfall zur Verfügung haben, was die Blutdruckmedikation angeht. Es ist ja immer das Schöne, die Leitlinie sagt ja, Erstlinientherapie orale ist Labetalol. Das ist leider in Deutschland nicht zugelassen im Bereich der Beta-Blocker, sodass wir die Patienten eher mit Metoprolol behandeln würden und zusätzlich letztendlich auch mit Methyldopa einfach oral. Wenn wir merken, wir kommen mit diesen beiden Medikamentenklassen nicht weiter, haben wir noch die Möglichkeit, mit Nifedipin oral die Medikation zu ergänzen oder je nach Verträglichkeit und Wirksamkeit das auch vorher schon dazu zu nehmen. Und wenn das alles nicht hilft, wir die Patientin auch stationär aufnehmen müssen für eine IV-Therapie, können wir entsprechend auch auf Urapidil zum Beispiel zurückgreifen.
Ja, also das heißt, man muss schon ein bisschen andere Medikamente zücken, als wir vielleicht sonst in der Standardtherapie der Hypertonie beginnen würden. Aber sind ja auch völlig andere Patienten sicherlich, als wir sonst so vielleicht auf Antihypertensiva einstellen.
Ich finde es trotzdem immer relevant, wenn wir auch, es gibt ja auch viele junge Frauen, die einfach an einem essentiellen Hypertonus leiden, dass wir die einfach aufklären. Ja, dass wir sagen, sie bekommen jetzt ein ACE-EMA oder ein Satan, aber wenn sie einen Kinderwunsch haben, melden sie sich bitte einfach vorher und wir stellen sie dann entsprechend auf Medikamente um, wie jetzt auf Metoprolol, Nifedipin, Methyldopa, die für eine Schwangerschaft zugelassen sind. Letztendlich muss ich sagen, wir machen das hier bei uns in der Bluthochdruckambulanz auch schon so, dass wir immer diesen Standardsatz mit in unseren Brief mit dazu schreiben und die Patientinnen tatsächlich auch darüber aufklären und ihnen dann auch immer dieses Terminangebot einfach mitgeben.
Sicherlich sehr wichtig. Ich möchte auf das andere Symptom, was du eben noch angesprochen hast, mal eingehen. Du hast gesagt, die Patientinnen, die haben dann manchmal einfach Dyspnoe und das muss man auch ernst nehmen. Und das ist ja gar nicht so leicht, weil jede Schwangere wahrscheinlich irgendwann sagt, ihr wird die Luft ein bisschen knapper. Wie kann man das jetzt differenzieren? Also wenn man die Patientin ernst nehmen möchte, aber differenzieren möchte, muss ich die jetzt weiterschicken in ihrer Schwangerschaft oder muss ich ihr tatsächlich sagen, okay, dann einfach mal 5 Minuten Pause und dann geht's schon wieder?
Also von der Diagnostik und der differenzialdiagnostischen Abklärung der Dyspnoe unterscheidet sich eigentlich das Vorgehen bei einer schwangeren Patientin nicht von demjenigen Vorgehen, was wir normalerweise bei unseren Patienten anwenden. Also Grundlage, EKG, Echo, gibt es Zeichen der kardialen Dekompensation, ist halt ein bisschen schwierig, weil viele Patientinnen natürlich auch eine chronische venöse Insuffizienz oder einfach Ödeme aufweisen. Was wir jetzt neu wissen oder was auch wirklich uns das Leben total erleichtert, ist, dass auch bei Schwangeren mit Dyspnoe dieser NT-proBNP, die NT-proBNP-Bestimmung sehr valide ist und uns wirklich sehr auch als Verlaufsparameter hilft. Also wenn wir jetzt eine schwangere Patientin haben, sei es, die hat sich jetzt mit Dyspnoe vorgestellt und ich möchte abklären, was könnte hier die Ursache sein oder sei es jemand, von dem wir schon wissen, sie hat eine angeborene Herzerkrankung, sollte man immer NT-proBNP mitbestimmen, um da einen sehr guten Ausgangsparameter zu haben. Ich kann vielleicht mal erzählen, wie wir das in unserer Ambulanz machen. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt zur Abklärung, schwanger oder nicht schwanger, ist es tatsächlich immer so, wir erheben das Ausgangskörpergewicht und bei jeder Vorstellung, auch während der Schwangerschaft, notieren wir das Körpergewicht. Wir schreiben den EKG, wir bestimmen NT-proBNP-Drop zusätzlich zu unserem normalen Labor und machen dementsprechend dann auch in Echo, um zusätzlich natürlich diese weiteren Parameter, echokardiografischen Parameter auch zu erheben und um halt auch die Möglichkeit zu haben, das größte Schrecken für uns ist natürlich die postpartale Kardiomyopathie oder auch die peripartale Kardiomyopathie, die natürlich auftreten kann. Insbesondere natürlich auch, wenn man schon eine angeborene Herzerkrankung hat oder wenn man ein gewisses Risiko hat, sei es, wenn man zum Beispiel mit Vorhofflimmern schon kommt oder ein Klappenvizium hat, dass wir da einfach eine gute Ausgangsbasis haben. Und so betreuen wir die Patienten dann entsprechend nach und können die auch sehr gut verlaufskontrollieren und dann schnell handeln, wenn wir merken, die Gewichtszunahme ist vielleicht zu ausgeprägt von einem auch zum nächsten Vorstellungstermin. NT-proBNP ist sprunghaft angestiegen. Die Herzfrequenz ist jetzt inadäquat hoch. Also das hilft uns wirklich schon sehr, sehr viel, um da so einen Überblick über die Patienten zu entwickeln. Nichtsdestotrotz, Dyspnoe, akut einsetzende Dyspnoe, muss ja nicht auch immer eine Herzinsuffizienz, eine peripartale Kardiomyopathie sein, kann ja auch tatsächlich eine Lungenarterienembolie sein. Auch da, finde ich, hilft uns sehr einmal das Echo, dann mit den Dedimeren. Das ist ja immer so eine gewisse Sache. Hier würden wir dann auch großzügig einen Kompressionsultraschall machen, mit Hilfe der Angiologen, ob wir da vielleicht Hinweise sehen auf eine tiefe Beinvenenthrombose. Und letztendlich, was vielleicht auch ein total neuer Ansatzpunkt oder so ein Paradigmenwechsel ist in diesen abgedateten Leitlinien, wenn jetzt jemand wirklich mit Dyspnoe, mit AP-Beschwerden kommt und wir denken, das ist ein akutes Koronarsyndrom, ist die Leitlinie jetzt auch so weit, dass sie sagt, wir sollten da auch eine Herzkatheteruntersuchung machen und nicht denken, naja, die Patientin ist schwanger, wir machen jetzt nicht die normale Diagnostik, die wir ansonsten anstreben würden. Ja, also das ist schon, betont die Leitlinie an sämtlichen Stellen immer wieder, dass wir einfach handeln sollen, wie auch bei jemandem, der nicht schwanger ist. Also wir sollten Schwangere nicht Diagnostika vorenthalten, nur weil wir Angst haben, dass wir das Kind schädigen können oder die Schwangere als solche. Natürlich, es ist ein ganz anderes Ausgangsszenario. Wir sind verantwortlich auch für das ungeborene Kind. Aber wenn wir wirklich denken, es geht um das Leben der Mutter, dann dürfen oder sollten wir natürlich auch die diagnostischen Schritte einleiten, die wir auch bei jemandem einleiten würden, der nicht schwanger wäre.
Und du hattest eben schon angesprochen, dass die Leitlinien auch dabei so ein Schwangerschaftsherzteam in der Behandlung und weiteren Betreuung empfehlen. Wie setzt sich das zusammen und wie handhabt ihr das vielleicht bei euch?
Also bei uns in der Klinik tatsächlich ist es so, dass wir ganz, ganz eng mit der Gynäkologie zusammenarbeiten. Also wir haben eine direkte Ansprechpartnerin in der Gynäkologie, von der wir auch ganz häufig die Patientinnen zugewiesen bekommen. Also das meinte ich vorhin so ein bisschen, die Strukturen in Deutschland müssen sich, glaube ich, diesbezüglich noch ein bisschen breiter aufstellen und verändern, dass man auch einfach weiß, dass der Kardiologe oder die Kardiologen sich schon direkt bei Eintreten der Schwangerschaft mit um die Patientinnen kümmern. Also hier im Saarland bei uns ist es so, dass der niedergelassene Gynäkologe eigentlich zunächst immer die Schwangere zunächst in die Gynäkologie einweist und dann die Gynäkologin uns informiert. Und wir sprechen dann mit den Gynäkologen beziehungsweise mit den Geburtshelfern, mit den Menschen, die sich primär in der Gynäkologie um die Schwangeren kümmern, holen dann auch relativ schnell die Anästhesie mit dazu. Also die Krankenblattanlage in unserer Klinik machen wir schon relativ früh, sobald wir eigentlich wissen, da ist eine Schwangere, die kardiovaskuläre Probleme hat, sieht die auch der Anästhesist. Und dann je nachdem, welches Risiko oder um welche Erkrankung es sich handelt, nehmen wir dann entsprechende Fachdisziplinen dazu, sei es jetzt den Hämostasiologen, den Herzchirurgen, Also es geht wirklich, oder den Rheumatologen bei rheumatologischen Grunderkrankungen, auch den Nephrologen liegen chronische Nierenerkrankungen oder eine Dialysepflichtigkeit vor. Also da gehen wir tatsächlich je nach Schwerpunkt. Aber dieser Kern des Schwangerschaftsherzteams besteht praktisch aus uns als Kardiologie, aus den spezialisierten Geburtshelfern seitens der Gynäkologie, aus dem Anästhesisten und letztendlich dann auch der entsprechenden Hebamme. Wir versuchen, je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft auch ist und wenn wir dann eine Geburt einleiten oder eine geplante Sektio initiieren, auch den Neonatologen relativ frühzeitig mit über den Fall zu informieren, also dass man praktisch da auch einen Fürsprecher jetzt in Anführungszeichen ganz provokativ gesagt für das ungeborene Kind mit im Boot hat. Da legen wir wirklich relativ viel Wert darauf und haben jetzt das auch so weit immer schon vorbereitet, dass wir nochmal einen speziellen Entbindungsbogen und einen speziellen Briefbogen dann anlegen, wo jede Fachdisziplin ihre wichtigsten Punkte, was die Schwangere angeht, notieren. Das auch im Dienst, es ist ja meistens so nachts um 3, wenn man jetzt diejenigen, die eigentlich in der Behandlung dieser Schwangeren mit involviert sind, gerade nicht im Dienst ist, aber dass dann einfach auch die diensthabenden Ärzte genau wissen, um wen es sich handelt. Bei uns in der Klinik ist es auch so, jetzt bei uns in der Kardiologie, dass ich die Kollegen entsprechend in der Frühbesprechung informiere, wenn es eine Schwangere gibt, die bald entbindet oder die Probleme hat, dass wirklich meine Kollegen auch entsprechend involviert sind. Wir stellen nochmal den Bogen vor, was besprochen wurde, dass da jetzt wirklich keiner allein irgendwie nachts um 3 eine Entscheidung treffen muss.
Ja, das ist offensichtlich sehr, sehr gut strukturiert und wahrscheinlich genau der Sinn auch dieses Schwangerschaftsherzteams. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, das ist so ein hoher Aufwand, den du da mit diesen Patientinnen betreibst, dass man das ja schon sehr selektieren muss. Wer braucht das jetzt wirklich bei jedem, keine Ahnung, den Anästhesisten dazu holt oder den Neonatologen, wenn du es jetzt gar nicht für sinnvoll erachtest, so macht ihr es ja offensichtlich. Woran kann man sich denn da orientieren? Also welche Schwangere braucht dieses Herzteam und bei welcher kann man vielleicht auch drauf verzichten? Denn nur so kannst du ja deine Ressourcen dann dafür auch vorhalten, für die es wirklich brauchen.
Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst. Das ist ein total wichtiger Punkt. Man darf diesen zeitlichen Aufwand von vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen da wirklich nicht unterschätzen. Wir haben die Möglichkeit, mithilfe dieses modifizierten WHO 2.0 Schemas die Patientinnen einzuklassifizieren. Also es war so ein Risikostratifizierungsbogen, der ist initial entworfen worden, eigentlich um das Risiko einzuschätzen für Patientinnen mit angeborenen Herzfehlern. Diesen hat man jetzt erweitert, um für alle, also nicht nur für Patientinnen mit angeborenen Herzfehlern, sondern auch mit Patientinnen, die bereits ein kardiovaskuläres Ereignis hatten oder eine kardiovaskuläre Erkrankung aufweisen oder vielleicht einen erworbenen Herzfehler, eine erworbene Klappeninsuffizienz. Und nach diesem MWHO, nach diesen MWHO 2.0 Kriterien können wir dann die Patienten letztendlich einschätzen. Wir haben zusätzlich auch noch ein CARB-BRAC-Kriterien oder Punktesystem, wo nochmal besser mit abschätzen kann, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mit dieser Mutter oder mit der schwangeren Frau, mit der werdenden Mutter etwas passiert. Und wir sagen immer so ab einem MWHO 2.0, 2 bis 3 Klassifikation sollten wir das Schwangerenherzteam mit einklassifizieren. Und das sind so Patienten, dass man sich das vorstellen kann, die so eine moderate Mitral- oder Aortenklappenstenose haben oder moderate Herzklappeninsuffizienzen oder letztendlich zum Beispiel auch ein Aortenaneurysma, das unter 45 mm ist, zum Beispiel. Ja, das sind so Frauen, die und größer ausgeprägte Herzklappenvizien, angeborene Marfan-Syndrom mit größeren Aortenaneurysmata, die man dann entsprechend mit dem Herzteam behandeln sollte. Vielleicht, dass man sich das besser vorstellen kann, kann ich ein Beispiel nennen. Also ich darf auch darüber sprechen, das ist mit der Patientin so besprochen. Wir hatten jemanden, der in Jugendjahren eine Endokarditis hatte und eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz, die dann mehrmals an dieser Mitralklappe operiert worden ist und sich das letztendlich so präsentiert hat, dass das dann eine Mitralklappenstenose war, eine hochgradige Mitralklappenstenose, die sich während der Schwangerschaft auch mit rezidivierenden Vorhofflimmern-Episoden präsentiert hatte. Und bei dieser Patientin wir immer so ein bisschen Sorge hatten, dass sie uns kardial dekompensiert. Die Patientin ist leider erst in einem relativ späten Stadium zu uns gekommen. Also sie war da schon in der 26. Schwangerschaftswoche, als sie wir das erste Mal gesehen hatten, nachdem sie in einem peripheren Haus mehrmals frustran elektrokardiovertiert worden war. Und das war jetzt zum Beispiel eine Patientin, die wir dann auch im Schwangerschaftsherzteam besprochen haben. Die Gynäkologin und ich haben die abwechselnd sehr engmaschig gesehen. Wir hatten mit den Herzchirurgen eine Strategie erarbeitet, was passiert, wenn sie kardial dekompensiert wird. Muss schon ein operativer Eingriff unter Schwangerschaft durchgeführt werden, was Gott sei Dank nicht der Fall war. Und hier hatten wir dann auch schon eigentlich in der 27. Woche eine Krankenblattanlage mit dem Anästhesisten gemacht. Wir haben den Neonatologen informiert und die Patientin dann auch wirklich ganz engmaschig zunächst ambulant bei uns angebunden. Dann mit zunehmender Schwangerschaft und wöchentlichen Abständen hatten wir dann doch sehr viel Sorge, dass sie uns kardial dekompensiert, weil wir auch letztendlich in so ein therapierefraktäres Vorhofflimmern, tachykardisches Vorhofflimmern gerutscht sind und haben uns dann entschieden, diese dann auch stationär aufzunehmen und die letzten 4 Wochen der Schwangerschaft dann im stationären Rahmen betreut. Bei uns ist es so, traditionellerweise werden Schwangere in der Gynäkologie stationär aufgenommen und wir betreuen dann diejenigen Schwangere einfach konsiliarisch und sehen die dann natürlich auch jeden Tag. Ja, und so hatten wir dann mit dem Schwangerschaftsherzteam das wirklich sehr, sehr gut machen können. Und der Familie geht es jetzt auch super. Also da hat alles gut geklappt. Das sind so positive Beispiele, wo man dann auch merkt, dass sich die Arbeit dafür oder der Einsatz und die ganze Energie wirklich dann auch lohnt. Ja, das ist für uns auch eine riesige Erleichterung.
Sehr schönes Beispiel auch. War die denn jetzt Klasse 2 mit ihrer Grunderkrankung oder 3 eher?
Eher 3. Also die hatten wir als MVHO 2.0 Stufe 3 einklassifiziert gehabt.
Was wäre denn dann, nur damit man das jetzt vielleicht auch vergleichen kann, was wäre denn dann ein Patient mit einer Stufe 4? Was muss man dafür haben?
Eine Stufe 4, das sind wirklich Frauen, die eine eingeschränkte EF zum Beispiel haben. Ja, also wo man wirklich sagt, die haben eine HFrEF oder sogar noch schwerer eine LVEF von kleiner 30, die vielleicht auch stark symptomatisch sind. Das muss ich vielleicht ergänzen. Unsere Patientin von eben, die ich gerade vorgestellt hatte, die war für all das, was sie mitgebracht hat, relativ asymptomatisch. Also sie hatte immer so NYHA 2. Tatsächlich würden wir jetzt aber klinisch jemanden haben, der so NYHA 3 bis 4 ist, eingeschränkte EF oder vielleicht eine postportale Kardiomyopathie schon durchgemacht hat und jetzt immer noch eine eingeschränkte linksventrikuläre Funktion hat oder warum auch immer eine andere Form der DCM oder auch vielleicht eine HCM, die symptomatisch ist, eine HOCM, dann würden wir auch schon von einer Klasse 4 sprechen.
Und die haben dann ein besonders hohes Risiko, aber du hast gesagt, jetzt absolute Kontraindikationen für eine Schwangerschaft oder so empfiehlt man jetzt auch nicht mehr direkt. Wie geht man dann damit um oder ihr?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir die Schwangeren, also wenn man jetzt in Klasse 4 eingeteilt ist, je nachdem auf welche Quelle man sich beruft, hat dann ist das maternale Risiko natürlich deutlich erhöht. Ja, also teilweise sagen Quellen, die haben dann ein Risiko von 50% und höher, auch während der Schwangerschaft zu versterben. Und darüber klären wir die Frauen auch auf. Also wenn wir wirklich Patientinnen haben eine weit fortgeschrittene Herzinsuffizienz. Also das mache ich dann nicht alleine, das machen wir dann auch als Team mit den Angehörigen. Wir bitten dann auch immer die Familienangehörige mit dazu, dass die einfach informiert werden, auch über das Ausmaß, auch dass es wirklich zum Tode führen kann. Gerade wenn die sehr schwer vorerkrankt sind, also sagen wir jetzt wirklich Klasse 4, und diskutieren dann natürlich auch ganz kritisch darüber, ob man hier nicht über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken muss. Ja, also wir besprechen das. Wir besprechen das teilweise auch mit der Medizinethik, wo wir uns Unterstützung holen oder Rat holen, weil man, das ist ja jeder einzelne Fall, wie immer in der Medizin, aber gerade in diesem Bereich, das ist ja nicht gleich. Also das ist ja sehr, sehr individuell und da braucht man auch wirklich individuell teilweise auch Hilfe, wie wir das mit den Frauen und deren Familienangehörigen, natürlich auch mit den Vätern besprechen und wie wir da vorangehen. Aber ich muss sagen, tatsächlich, also es war jetzt noch nie der Fall bei uns gewesen. Wir hatten öfter diese wirklich auch kritischen, ja, Diskussionen oder Gespräche, aber bisher hatten wir noch keinen medizinischen Abort durchgeführt. Also dazu ist es praktisch nie gekommen, ja, bisher.
Wie reagieren diese Patientinnen dann, die sich gerade mit Kinderwunsch beschäftigen, wenn du sie dann konfrontierst mit, ja, sie haben aber vielleicht eine 50-50-Chance, das zu überleben? Das sind ja sicherlich schwierige Gespräche.
Ja, das ist emotional natürlich sehr schwierig. Man muss die Frauen da auch schon mitholen und versuchen, irgendwie aufzufangen. Aber da muss ich leider noch mal sagen, haben wir dieses strukturelle Problem. Weil häufig kommen die Patientinnen erst zu mir, wenn sie schon schwanger sind. Ja, also natürlich besprechen wir das jetzt mit Patientinnen, die eh bei uns in der Anbindung sind. Besprechen wir einmal mit der Schwangerschaft, welches Risiko sie haben, wenn ein Kinderwunsch entsteht. Aber in unsere Sprechstunde tatsächlich kommen häufig Schwangere, die schon schwanger sind. Also das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt meinerseits. Es kommen Frauen, die sind schon schwanger und die hatten diese Vorerkrankungen oder haben diese Vorerkrankungen oder man hat jetzt erst diese Erkrankungen diagnostiziert oder nochmal für ernst genommen. Ich hatte auch unlängst eine Schwangere, die ist gekommen und sagt, ja, mein Gynäkologe hat mich zu Ihnen geschickt. Er meinte, wir sollten das nochmal abklären, weil ich hatte eigentlich als Jugendliche eine Aortenklappenstenose. Das war eine univalvuläre Herzklappe vorerkrankt. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, ja, und wie war das jetzt die Jahre? Und da sagt sie, und die Frau, die war 33 Jahre alt, und die sagte, ja, aber das letzte Echo hatte ich mit 15. Und seitdem habe ich irgendwie keine kontinuierliche Kontrolle mehr gehabt. Und dann steht man natürlich auch an einem Punkt, wir haben das Echo gemacht, die Klappe war jetzt hochgradig, also eine hochgradige Aortenklappenstenose. Da muss man auch sagen, das ist eigentlich auch schon MVHO 2.0 Klasse 4, die dann auch eigentlich symptomatisch war, weil die Patientin ist halt aufgefallen, dass sie jetzt in der Frühschwangerschaft schon relativ häufig so Dyspnoe-Episoden hatte. Und auch da, das meinte ich so ein bisschen mit, uns fehlt manchmal auch dieser strukturelle Background. Und da haben wir natürlich auch sehr lange, sehr ausführlich drüber diskutiert, wie wir damit fortführen sollten. Und es war dann letztendlich aber so, die Frauen sind sehr häufig erleichtert, wenn wir ihnen sagen, wir lassen sie jetzt aber nicht alleine, sondern wir sind an ihrer Seite und wir gehen die Schwangerschaft mit ihnen und wir unterstützen das entsprechend auch. Und da haben wir schon sehr viele Erleichterungen. Also ich habe auch viele Schwangere schon gehabt, die völlig in Tränen aufgelöst hierher gekommen sind, die emotional völlig am Boden waren, weil sie vielleicht auch wussten, sie sind kardial vorerkrankt und es war eine ungeplante Schwangerschaft, weil man ihnen auch gesagt hatte, sie sollten eigentlich nicht schwanger werden und dann war jetzt doch die Schwangerschaft eingetreten und das hätten sie sich nie im Leben für möglich erhalten und möchten jetzt auch unbedingt dieses Baby bekommen. Und natürlich unterstützen wir die Patientinnen dabei und gehen den Weg mit und das finden die halt sehr erleichternd. Ja, also das meinte ich auch vorhin, das sind so viele individuelle Fälle. Also so viele Erkrankungen, wie wir haben, so viele Schwangerschaften, die eintreten können, so viele Geschichten, wie das Leben schreibt, ist halt auch diese Sprechstunde. Und das ist manchmal oder immer eigentlich auch emotional für mich oder meine Kollegen schon eine Herausforderung. Aber wir gehen sie gemeinsam und das hilft dann entsprechend auch den Schwangeren, diesen Weg mit uns zu gehen. Nichtsdestotrotz muss ich an dieser Stelle sagen, was ich versuche die ganze Zeit schon so ein bisschen zu sagen, wir müssen unsere Strukturen etwas verändern. Ja, also wir müssen schon im ambulanten Bereich, ich weiß nicht, wie wir das schaffen können, aber auch schon bei Kinderwunsch. Vielleicht muss man einfach auch diese Sprechstunden, die wir haben, mehr publik machen. Wir versuchen das jetzt mit so verschiedenen Netzwerkveranstaltungen, auch die Kolleginnen und Kollegen auch im niedergelassenen Bereich, auch die Hausärzte einfach darauf hinzuweisen, wenn sie Patientinnen haben, wir sind ansprechbar. Sie können sie bei uns anmelden und wir können diese Gespräche, diese Beratungsgespräche auch führen. Häufig hilft das ja schon, wenn man ein Beratungsgespräch hat, wenn man dann nochmal vor geplantem Kinderwunsch eine Risikoanalyse erhebt. Das hilft ja auch schon vielen wirklich sehr, sehr viel weiter.
Ich würde gern so zum Ende hin nochmal kurz auf Medikamente zu sprechen kommen, weil Medikamente, das haben wir eben schon gehört, da kann man nicht einfach alles einsetzen, wenn die Patientin dann mit einem anderen Problem vor einem sitzt und man sie dann therapieren muss, für was auch immer. Was sind denn so deine Parademedikamente, über die du immer wieder stolperst bei diesen Patientinnen, die man eben mit Vorsicht oder gar nicht benutzen darf? Was sollte man sich da merken?
Also auf jeden Fall ganz wichtig, ACE-Hämmer, AT1-Antagonisten. Super Medikamente in unserer kardiovaskulären Medizin, nephrologischen Behandlung, Grundlage von allem, aber da absolute Kontraindikation. Also die müssen wir absetzen. Auch SGLT2-Inhibitoren. Wir haben keine Daten aktuell dafür, weder für die Schwangerschaft noch für die Stillzeit. Auch SGLT2-Inhibitoren, super Medikamente, die wir ja eigentlich lieben, sollten wir in der Schwangerschaft, danach bekannt werden, der Schwangerschaft auf jeden Fall direkt beenden. Beta-Blocker können wir geben. Metoprolol ist eigentlich der Beta-Blocker der ersten Wahl für unsere kardiovaskulär Erkrankten, sei es für Bluthochdruck, sei es für Rhythmusstörungen, sei es für Kardiomyopathien, Herzinsuffizienz. Also mit dem Beta-Blocker machen wir in dem Sinne nichts verkehrt oder nichts Verkehrtes. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich unsicher war, wie es mit den Medikamenten ausschaut, dass man bei Embryotox einfach anruft und mit den Kollegen persönlich spricht oder auch Pharmakologen seiner Wahl mit ins Boot nimmt. Viel Diskussion besteht ja aktuell zu den Statinen. Man hat mittlerweile ganz unlängst erschienen auch nochmal zwei Arbeiten zu Statinen, dass die nicht mit einem erhöhten Fehlbildungsrisiko assoziiert sind. Und die ESC-Leitlinie hat die Statinen, hat auch eine 2B-Indikation mittlerweile gegeben, wenn die Frauen ein bereits stattgehabtes kardiovaskuläres Ereignis hatten. Also da haben wir jetzt im Bereich der Statine auch mehr Möglichkeiten. Insgesamt finde ich, muss man immer mit den Patientinnen auch sprechen, was nehmen sie noch darüber hinaus? Nicht nur, was auf dem Medikationsplan steht. Häufig nehmen die ja auch ganz viele so Over-the-Counter-Pills, was man noch gar nicht so richtig greifen kann, was den Patientinnen manchmal auch gar nicht so bewusst ist. Und auch da würde ich einfach raten, dass man kritisch sie wirklich auch nochmal bittet, schreiben sie alles auf, was sie zu sich nehmen, was sie an Zusatzstoffen zu sich nehmen, dass man da einen guten Überblick einfach gewinnt.
Vielleicht Blutverdünnung ist noch eine immer wieder ein Thema, auch dann in der Schwangerschaft. Wie ist das mit NOACs?
NOACs, absolute Kontraindikation. Vielen Dank, das ist wichtig. Richtig. Vielen Dank, das habe ich. Dann ASS und Clopidogrel. Also letztendlich, wenn es auch zum akuten Coronarsyndrom kommt, da sollte man die Patientinnen dann mit ASS und eher Clopidogrel wie mit etwas anderem behandeln. Also die beiden Medikamente kann man auf jeden Fall mit drin lassen. Niedermolekulares Heparin ist immer möglich. Makumar wirklich nur bei Patientinnen, die da eine entsprechende Indikation auch haben. Und wenn man Makumar wirklich einsetzen muss, zum Beispiel wenn man eine Patientin hat, die eine mechanische Aortenklappenersatz hatte, dann wirklich auch frühzeitig den Anästhesisten, den Hämostasiologen mit ins Boot holen, dass man die Entbindung plant und dass man das Makoma entsprechend frühzeitig absetzt oder auch bridgen kann. Und da sollte man sich wirklich Ruhe und Zeit nehmen, da in Protokoll zu erstellen entsprechend.
Ja, super. Was wir heute, glaube ich, jetzt nicht mehr machen können, ist wirklich in die Details zu gehen der verschiedenen Erkrankungen. Aber da hast du jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass das so ein großer Blumenstrauß ist, dass das auch wirklich schwierig ist und man sich jede Patientin dann wieder neu anschauen muss. Aber es gibt auch noch spezifische Erkrankungen, die dann noch so ein paar Spezifika auch in der Schwangerschaft oder um die Schwangerschaft haben. Voran vielleicht die peripartale Kardiomyopathie, das hast du eben auch schon angesprochen, als eine besondere Form der kardiovaskulären Erkrankung um die Schwangerschaft herum. Aber das ist vielleicht ein Thema dann für einen nochmal dezidierteren Podcast und eine zweite Folge. Aber ich würde gern in der Schlussrunde dir nochmal ein paar schnelle Fragen und schnelle Antworten stellen. Wir fangen an. Vervollständige mal diesen Satz. Ich bin nicht Gynäkologin, sondern Internistin geworden, weil...
Ich den Menschen sehr gerne ganzheitlich behandle.
Ist eine Zwillingsschwangerschaft kardial doppelt so belastend wie eine normale Schwangerschaft?
Nein. Andere Risikos, andere Herausforderungen, aber nein.
Welchen Rat würdest du angehenden Kardiologinnen oder Kardiologen geben, die sich für die Betreuung dieser schwangeren Frauen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen interessieren?
Mutig sein und sich der Fragestellung oder dem Thema stellen.
Und vielleicht letzte Frage. Bekommst du als jetzt Leiterin dieser Spezialambulanz Babyfotos zugeschickt, wenn deine Patientinnen dann erfolgreich entbunden haben?
Tatsächlich ja.
Habe ich mir gedacht. Ja. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. Die letzte Runde in unserem Cardiobeat-Podcast sind immer Do's und Don'ts für das jeweilige Thema. Ich würde dich bitten, uns deine Do's und Don'ts für kardiovaskuläre Erkrankungen in der Schwangerschaft zu geben.
Also, wie schon gesagt, auf jeden Fall Schwangere mit ihren Symptomen ernst nehmen, sich nicht vor der Schwangerschaft oder vor dieser Herausforderung verstecken. Was mir persönlich ganz wichtig ist, wenn es zu einer Präeklampsie in der Schwangerschaft gekommen ist, bitte ich die Patientinnen später immer noch mal zu mir in die Sprechstunde und wir machen eine sekundäre Hypertonie-Ursachenabklärung. Das finde ich super essentiell. Und die Patienten langfristig auch anbinden, weil wir einfach wissen, sie haben ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko auf die Lebenszeit gesehen, dass man die einfach wirklich super gut einstellt. Don'ts, auf jeden Fall ACE-Hämmer und AT1-Antagonisten vermeiden, also absetzen. Das wird ja häufig vergessen oder die Patienten werden nicht adäquat vorher darauf hingewiesen. Also da sollte man auf jeden Fall dran denken. Und was man auch nicht machen sollte, drüber weghetzen, sondern wirklich sich die Zeit nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Die Patientinnen sind dann auch entsprechend dankbar und man kann gute Behandlungspfade herausarbeiten.
Ja, vielen Dank. Das waren sehr klare Do's und Don'ts. Und dann die kann man sich, glaube ich, relativ einfach halten, muss sie aber irgendwie doch berücksichtigen. Vielen Dank, Insa. Das war ein spannender Überblick über doch ein Thema, das du sehr gut aufgearbeitet hast. Und man hat auch gesehen, ihr seid da sehr gut strukturiert bei euch in der Klinik. Und das muss man dann in den entsprechenden Ambulanzen wahrscheinlich auch einmal sich anschauen und vielleicht mal abgucken, wie gut ihr das strukturiert habt. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich biete das auch gerne an. Also falls Fragen entstanden sind oder man gerne für die Umsetzung oder die Struktur, die Logistik noch eine Rückfrage hat, kann man mich auch gerne kontaktieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Sehr gut. Ja, und beim Cardiobeat Podcast geht es nächsten Monat auch wieder weiter. Natürlich mit Kardiologie im Allgemeinen. Wir werden uns über kardiologische Nomaden unterhalten, also Kolleginnen und Kollegen, die ausgewandert sind oder auswandern wollen, um im Ausland Kardiologie zu machen. Da freue ich mich auch schon drauf und werde einen sehr netten Kollegen dazu mal ein bisschen befragen, wie er das so empfunden hat. Ich bin gespannt drauf und freue mich auf, wenn Sie wieder einschalten, das nächste Mal zu Cardiobeat, der Cardio-Podcast.
Das war Cardiobeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.